90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Champions League. In dieser Woche geht es also weiter mit dem Achtelfinale der europäischen Königsklasse und in dieser Woche dann auch mit deutscher Beteiligung. Die Bayern sind mit von der Partie, empfangen zunächst im Hinspiel ihres Achtelfinals Beşiktaş Istanbul. Also, da schauen wir gleich drauf. Natürlich auch auf Chelsea, Barcelona, Donetsk gegen Roma, Sevilla gegen Man United und wir blicken auch auf die Europa League, auf die Auftritte der Deutschen, Leipzig gegen Neapel oder auch Atalanta gegen BVB. Diese beiden Partien ebenfalls bei uns in der Sendung, zu der ich die beiden Kollegen von 90 Plus wieder begrüße, Manuel Behlert und Christoph Albers. Hallo ihr beiden.
Servus.
Dann starten wir doch einfach mit den Bayern in die Vollen, gucken auf das Duell gegen Beşiktaş, was ja zu Beginn des Jahres bzw. Ende des letzten Jahres, als die Auslosung erfolgte, so als traumlos für die Bayern immer dargestellt wurde von vielen Berichterstattern. Das vermeintlich leichteste Los im Topf haben die Bayern erwischt mit Beşiktaş Istanbul. Wenn man aber mal genau hinguckt, Manuel, dann ist das eigentlich gar nicht so ein leichtes Los, denn Beşiktaş, die haben eine unheimlich starke Entwicklung in den letzten Jahren gemacht, ja auch zweimal Meister in der Türkei geworden und in dieser Saison trotz derzeit Platz 4 auch wieder mit im Mix, um eben den Meistertitel einzufahren.
Genau, einerseits steht Beşiktaş in der Liga zwar, wie du schon sagst, auf Platz 4, aber der Rückstand nach oben ist relativ gering. Also das ist ein Meisterschaftskampf mit mehreren Teams, wo Beşiktaş so ein bisschen die Konstanz fehlt, aber die Top-Leistungen sind jederzeit möglich. Das hat man auch in der Champions League gesehen. Das ist eine relativ erfahrene Mannschaft mit Spielern im Kader, die international schon fast alles erlebt haben. Da sind Spieler wie Quaresma, Pepe drin, um nur zwei zu nennen, die wirklich auch schon, gerade Pepe, mehrfacher Champions-League-Sieger. Ich denke, dass das ein Faktor ist, dass das auch ein Faktor war in der Gruppenphase, um in dieser wirklich engen Gruppe mit Monaco, Porto und Leipzig Gruppensieger zu werden. Natürlich ist Beşiktaş vom Namen her und womöglich auch von der gesamtindividuellen Klasse her von den Gruppensiegern der Gegner, den man sich am ehesten hätte wünschen können, aber ein Selbstläufer ist das auf gar keinen Fall. Ich denke, dass Beşiktaş gezeigt hat, dass sie relativ effizient sind, haben mit verhältnismäßig wenig Torschüssen 11 Tore erzielt in der Gruppenphase. Talisca ist ein Fixpunkt im Zentrum, der nicht nur aus dem Spiel heraus für Torgefahr sorgen kann, sondern auch hervorragende Standards schießt. Beşiktaş wird auf jeden Fall versuchen, das Spiel so offen zu halten, dass sie im Rückspiel vor heimischer Kulisse, die wirklich unglaublich frenetisch ist, wo es unglaublich laut ist, dass sie da noch eine Chance haben, dass sie da Bayern vielleicht mit einem schnellen Tor ein bisschen unter Druck setzen können. Und das Ziel Auswärtstor in München, das Beşiktaş hat, ist absolut nicht unmöglich, denn Bayern hat bis jetzt in der Rückrunde tatsächlich zwei ihre Spiele gewonnen, aber sie haben auch in der Rückrunde nur zweimal zu Null gespielt. Das war in Mainz und da war das zu Null doch durchaus fraglich. Und in Paderborn. Ansonsten wurde in jedem Spiel mindestens ein Gegentor kassiert. Das muss auf jeden Fall abgestellt werden.
Und die Mannschaft von Beşiktaş, die hat ja auch eine Spielweise, die dann gerade in diesen Punkten Bayern nicht unbedingt liegen sollte, denn die schalten unheimlich schnell um, setzen auf Konter und sind vor allen Dingen über die Außen dann entsprechend auch sehr, sehr gefährlich. Christoph, wenn man sich dann mal anguckt, wie die Bayern in dieser Saison gespielt haben, sehr oft zu Null eben noch nicht. Und gerade bei Kontern, da sind sie ja schon seit längerem sehr, sehr anfällig.
Ja, und genau da liegt dann auch die Chance irgendwo für Beşiktaş. Allerdings muss man auch klar sagen, dass sie jetzt im Winter mit Cenk Tosun natürlich ihren besten Spieler verloren haben in der Offensive, beziehungsweise ihren besten Stürmer. Und mit Wagner Love ist dafür jetzt ein erfahrener Spieler reingekommen, aber der nicht ganz so schnell ist wie Tosun. Und auch auf internationalem Parkett ja seine letzten Visitenkarten vor ein paar Jahren abgegeben hat. Also ich denke mal, dass da schon eine deutliche Schwächung es jetzt ist und dass man da Beşiktaş auch daher nicht mehr ganz so stark sehen muss wie noch in der Gruppenphase. Aber es ist absolut möglich, dass sie da ein Tor erzielen.
Und der Trainer Senol Güneş, das ist ja auch ein ganz erfahrener Mann, vor allen Dingen auch einer, der eben so die Wende zum Besseren wieder bei Beşiktaş gebracht hat. Die Mannschaft, die 2009 zuvor das letzte Mal Meister war, dann eben 2016 und 2017 nach seiner Amtsübernahme 2015 dann wieder zu einem Spieler im Konzert der Großen in der Türkei gemacht hat. Die Bayern am Wochenende gegen Wolfsburg mit sehr viel Dusel am Ende sich mal wieder behauptet. Lewandowski mit dem Elfmeter dann kurz vor Schluss. Wolfsburg dann doch noch den Dreier abgeluchst. Aber Manuel, das ist eine Mannschaft, die am Wochenende auf dem Platz gestanden hat, die jetzt sicherlich gegen Beşiktaş dann für Bayern nicht beginnen wird.
Ja, ich gehe fest davon aus, dass es 7 bis 8 Wechsel auf jeden Fall geben wird. denke, die komplette Viererkette wird ausgetauscht. Da wird Kimmich mit Hummels, Boateng und Alaba spielen. Javi Martinez auf der 6 wird bleiben. Er hat zuvor ja ein paar Wochen nicht gespielt oder kaum gespielt. Dann davor wird sich dann zwischen Thiago und Vidal entscheiden. Thiago hat gerade erst sein Comeback gegeben, wäre sicherlich im Heimspiel, finde ich, mit seiner Kreativität, mit seinen Fähigkeiten im Ballbesitz der etwas bessere Spieler als Vidal. Aber ich vermute, es wird Vidal auflaufen. Lewandowski wird auf jeden Fall die Mannschaft rücken, James Rodriguez auch. Und dann gibt es die Frage, Ribéry und Robben am Wochenende wieder bis auf ganz, ganz wenige Aktionen sehr schwach. Kaum Dribbling ist gelungen. Coman und Müller saßen auch auf der Bank, beziehungsweise Coman war wegen einer Erkältung ganz draußen, aber der müsste wieder fit sein. Also ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass außer Ulreich und Javi Martinez 9 neue Spieler in die Mannschaft rücken, aber es können auch 7 oder 8 sein, aber auf jeden Fall wird eine Mannschaft auf dem Platz stehen, die dynamischer ist, die eingespielter ist, wo die Automatismen besser passen. Und ja, das Luxusproblem, alle Feldspieler sind fit. Das hat man ausnahmsweise mal ganz gerne, weil jetzt eine Phase ist, wo du auch jeden Spieler brauchst, wo du einfach rotieren musst. Und da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass da die bestmögliche Mannschaft auf dem Platz stehen wird. Wenn es nach mir gehen würde, würden Ribéry und Robben am Dienstagabend draußen sitzen. Und sollte tatsächlich einer spielen, dann Robben, und zwar anstelle von Müller. Weil James und Coman in Topform, finde ich im Moment, kannst du eigentlich nicht rausnehmen.
Also ich bin da auch ganz bei Manu. Ich würde auch auf jeden Fall auf Coman auf der Außenbahn setzen, auf der linken am besten. Dort würde er auf Gökhan Gönül treffen, der ja auch ein bisschen in die Jahre gekommen ist und nicht mehr ganz so fix auf den Beinen ist. Ich denke mal, da könnte auf jeden Fall Coman mit seiner Geschwindigkeit eine Waffe sein. Und der gefällt mir ohnehin in dieser Saison sehr, sehr gut. Von daher würde ich ihn auf jeden Fall Ribéry vorziehen.
Absolut, weil Ribéry gewinnt tatsächlich kaum mehr ein Laufduell. Das ist auch so ein Punkt. Ribéry hat natürlich immer noch Qualitäten, aber er kapiert meiner Meinung nach nicht, dass er dieses Tempo, das er vor wenigen Jahren noch hatte, dass er das einfach nicht mehr hat. Er versucht ganz oft im 1 gegen 1 sich den Ball noch vorzulegen und dann am Gegner vorbeizulaufen, obwohl er mit eigentlich im kombinativen Bereich, also im Passspiel, sich ein bisschen mehr in die Mitte fallen lassen könnte und dann Bernat oder Alaba hinter ihm Platz schaffen könnte auf den Außen. Das macht er viel zu selten, er rennt sich viel zu oft fest. Gleiches gilt auch für Robben, der aber immer nur noch diese Sprung-Explosivität in manchen Situationen zeigt. Also deswegen auf jeden Fall, gerade aufgrund des Gegenspielers Gönül, würde ich da auch Coman bevorzugen, weil der einfach im Laufduell ganz, ganz klare Vorteile hat.
Also mal gucken, was Jupp Heynckes sich dann da einfallen lassen wird, ob er ähnlich denkt wie ihr beiden. Das werden wir dann morgen 2045 natürlich erfahren. Müssen wir von euch jetzt noch die Tipps abfragen. Christoph, was glaubst du, wie geht's aus? Kann Bayern tatsächlich die Null hinten halten?
Davon gehe ich tatsächlich nicht aus. Ich tippe auf ein 3-1. Ich würde mich sogar auf den Torschützen festlegen bei Benfica, bei Beşiktaş, und das ist, glaube ich, Anderson Talisca, der mir auch in der Champions League sehr, sehr gut gefallen hat und gerade auch mit seiner Größe auch im Kopfballspiel gut ist. Von daher kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ihm ein Treffer gelingt, aber ich glaube, ansonsten werden die Bayern das relativ ungefährdet gewinnen können und deswegen würde ich sagen 3-1.
Manuel, was glaubst du, wird es ungefährdet einen Sieg geben, der nicht zu null ist, und wer schießt die Bayern-Tore?
Also ich mit dem 3-1-Ergebnistipp bekomme ich absolut klar. Also wäre auch mein Tipp gewesen. 2 oder 3-0 wäre natürlich ideal, aber ja, es kommt halt wirklich darauf an, wie die Verteidigung funktioniert. Natürlich wird morgen die bestmögliche Verteidigung auf dem Platz stehen, aber das hatten wir zuletzt auch häufiger und es gab die eine oder andere Lücke. Also ich würde beim 3-1 absolut mitgehen und bei Bayern muss man natürlich immer Lewandowski auf dem Zettel haben. Zuletzt sind die Bayern Standards auch besser geworden. Also gerade unter Heynckes ist da wieder eine sehr positive Entwicklung zu sehen. Also ich könnte mir auch gut ein Kopfballtor von irgendeinem Innenverteidiger vorstellen. Da sehe ich auch gute Chancen.
Also mal gucken, spielt Lewandowski oder spielt Wagner?
Ja, Lewandowski natürlich.
Also in der Champions League dann wieder mit dem A-Kader. Jupp Heynckes setzt wahrscheinlich auf seine erste Mannschaft und das werden wir dann natürlich verfolgen und gucken, ob die Bayern tatsächlich mit 3-1 gegen Beşiktaş gewinnen, wie es unsere beiden Experten von 90plus vorausgesagt haben. Wir blicken weiter auf die Spiele der Champions League in dieser Woche und machen gleich Halt beim Duell zwischen Chelsea und dem FC Barcelona, Spitzenspiel an der Stamford Bridge, gleich bei uns hier bei 90plus on air auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android.
Chelsea gegen Barcelona, das nächste Spiel, das wir im Rahmen von 90 Plus on Air hier in der Champions League Woche behandeln werden. Wir blicken voraus auf dieses absolute Knallerduell. Das klingt von den Namen doch richtig nach europäischer Königsklasse und königlich auch das, was die Barcelona-Mannschaft in dieser Saison in der Liga dahin zaubert, noch ohne Niederlage, allerdings mit 2 Remis gegen Espanyol und gegen Getafe, bevor man jetzt am Wochenende in Eibar wieder gewinnen konnte. Aber auch Chelsea ja in den letzten Wochen von Rückschlägen und Vorrückschlägen nicht gefeit gewesen. Ein Duell, was durchaus Spannung verspricht. Christoph, was erwartest du von diesem Duell an diesem Champions-League-Spieltag?
Ja, ich erwarte sehr viel. Du hast schon einiges angesprochen. Also Barcelona zuletzt mit 2 Remis in der Liga, bevor man jetzt wieder am Wochenende gegen Eibar gewonnen hat. Auch gar nicht mal so souverän, aber am Ende des Tages hat dann doch die individuelle Klasse den Unterschied gemacht. Einmal mehr, muss man sagen. Aber die beiden Remis muss man auch so ein bisschen vor dem Hintergrund sehen, dass die Belastung für den FC Barcelona jetzt am Anfang des Jahres sehr, sehr hoch war. Gerade mit den andauernden Copa-Spielen inzwischen, wo man dann ja auch den Finaleinzug geschafft hat. Also das muss man so ein bisschen relativieren. Und jetzt hatte Barcelona ja auch mal eine Woche Zeit, wieder sich zu erholen, was man auch gut genutzt hat. Gegen Eibar wirklich ein fantastisches Spiel abgeliefert, also beide Seiten, es war sehr, sehr gut anzusehen. Und deshalb bin ich auch ganz optimistisch, dass sie jetzt ihre Form wiedergefunden haben und auch besser auftreten können gegen den FC Chelsea, vor allem, wo sie jetzt auch wissen, dass es wieder richtig zur Sache geht. Gerade auch wieder Messi, Suarez wieder sehr, sehr gut harmoniert im Spiel gegen Eibar. Hinten wird sich die Viererkette wieder einfinden, Piqué, Titi und die beiden standardmäßigen Außenverteidiger Roberto und Alba. Nur das Mittelfeld wird interessant zu sehen sein. Dort erwarte ich dann auch Sergio Busquets und Paulinho tatsächlich, neben natürlich Rakitic und Iniesta. Coutinho ist ja nicht spielberechtigt. Von daher erwarte ich da die beste Elf, die Barcelona derzeit zur Verfügung hat. Beim FC Chelsea, ja, ist gerade relativ viel Unruhe. Das ist auch angesprochen, Patzer in der Liga gehabt. Und auch relativ viel Unruhe rund um Antonio Conte. Das ist relativ gefährlich für sie, dass da so wenig Konstanz drin ist. Gerade in einem Spiel wie dem Hinspiel jetzt, wo man dann auch zu Hause gerade abliefern muss.
Glaubst du, Manuel, dass sie abliefern können zu Hause, dass sie Barcelona standhalten können mit all diesen Problemen, die sie in den letzten Wochen hatten? Ich meine, wenn man gegen Watford mit 1-4 untergeht und auch gegen Bournemouth mit 0-3 verliert, das sind ja schon richtige Schläge ins Kontor.
Ja, absolut, aber ich muss natürlich immer sagen, dass Champions League und Liga zwei Paar Schuhe sind. Das sieht man ja am Beispiel Real Madrid, die in der Liga tatsächlich kaum Fuß auf die Erde bekommen, aber dann gegen Paris wirklich ziemlich stabil gespielt haben, auch wenn es nicht überragend war. Ich traue Chelsea auf jeden Fall zu, dass sie unter Antonio Conte die Defensive in den Griff bekommen gegen Barcelona, gerade in einem Spiel. Ich kann mir auch wirklich gut vorstellen, dass es wirklich ein sehr torarmes Spiel wird und Chelsea das hochkonzentriert über die Bühne bekommt. Über zwei Spiele sehe ich zwar Barcelona ganz klar vorne, aber im Hinspiel traue ich Chelsea auf jeden Fall etwas zu, auch wenn die letzten Wochen ein bisschen unkonstanter waren, aber die Form passt aus den letzten beiden Spielen. Sie sind wieder ein bisschen nach vorne gekommen und ich denke, Champions League, wenn du Spieler wie Hazard, wie Fabregas, wie Kanté in deiner Mannschaft hast, dann bist du hoch motiviert. Courtois wird wahrscheinlich auch eine gute Rolle spielen, der gerade in den Champions League Spielen immer abgeliefert hat bis jetzt. Ich denke, er könnte Barca auch ein bisschen zur Verzweiflung bringen. Da muss man halt abwarten, wie der Spielverlauf ist. Wenn Chelsea tatsächlich ein frühes Tor gelingen würde gegen Barca zu Hause, dann kann das ein sehr, sehr interessantes Spiel werden. Aber ich würde mich mal tatsächlich auf ein sehr torarmes Spiel festlegen, in dem Chelsea aber zumindest zu Hause wirklich gut abliefert.
Olivier Giroud ja auch bei seinem Debüt für Chelsea gegen West Brom auch einer der Faktoren dafür, dass es da mit einem 3-0-Sieg klappte. Christoph, siehst du ihn in der Startelf von Antonio Conte?
Es ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie Chelsea sich denn ausrichten will. Chelsea wird sicherlich über Konter gehen wollen. Barcelona macht sicherlich wie in jedem anderen Spiel auch das Spiel, wird versuchen, über Ballkontrolle und denn die mannschaftliche Geschlossenheit zum Erfolg zu kommen. Für Chelsea besteht ja, wie gesagt, die Hoffnung in Kontern und auch einfach in der hohen Intensität. Und da ist ein Mann wie Olivier Giroud natürlich sehr, sehr gut, dass du, wenn du mal einen Ball rausspielst von hinten, dass er den festmachen kann und dann wieder ablegen kann auf die schnelleren Hazard oder Willian oder wer auch immer dort spielen wird. Von daher glaube ich, dass er eine sehr, sehr gute Wahl wäre, einfach um wirklich für Entlastung zu sorgen und wirklich auch Barcelona weh zu tun, weil Barcelona sich ja nicht so sehr mit körperlicher Präsenz, das mögen sie nicht so sehr und da könnte Giroud sicherlich ein Faktor sein. Auf der anderen Seite, wenn man wirklich ein bisschen vielseitigeren Stürmer aufstellen will, dann ist Morata sicherlich die bessere Wahl.
Manuel, dein Tipp, wie geht's aus?
Ich würde sagen, in London, Chelsea geht in Führung, aber es geht 1-1 aus. Barca wird auf jeden Fall treffen.
Also das wichtige Auswärtstor für Barca dann würde fallen, wenn es so ausgeht, wie Manuel sagt. Christoph, was sagst du?
Ich glaube, Barcelona gewinnt 2-0.
Also das dann noch deutlicher in Richtung der Blaugrana. Mal gucken, wie es dann funktionieren wird am morgigen Tag 2045 parallel zum Bayern-Spiel. Dieses Duell an der Stamford Bridge zwischen Chelsea und dem FC Barcelona. Und wir machen weiter bei unserem Streifzug durch den Champions League Spieltag in dieser Woche und schauen jetzt nach Donetsk. Dort wird am Mittwoch die Partie um 20:45 am Mittwoch angepfiffen gegen die Roma und das gleiche Thema bei uns hier bei 90 Plus on Air auf meinsportradio.de, der Champions League Vorausschau.
Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Donetsk gegen die Roma, unser Spiel, das wir jetzt im Blick haben, wenn wir auf den Mittwoch in der Champions League vorausschauen, hier auf meinsportradio.de mit den Kollegen von 90 Plus, mit Manuel Behlert und Christoph Albers. Und dann schauen wir auf ein Duell, wo man sagen muss, Donetsk, die haben ja in der Gruppenphase der Champions League schon ein richtiges Ausrufezeichen setzen können. Im Prinzip waren es zwei Ausrufezeichen. Zum einen haben sie Napoli in der Gruppe distanziert und sie sind eine der Mannschaften, und es gibt nicht viele in dieser Saison, die es geschafft haben, Manchester City zu schlagen. Also Manu, die haben sich damit schon mal richtig ein Ausrufezeichen gesetzt und auch richtig in Position gebracht. Sind sie für dich deshalb auch der Favorit gegen die Roma?
Nein. Donetsk ist natürlich ein Gegner, den man immer auf der Rechnung haben muss. Die haben in der Vergangenheit international immer wieder Spiele und immer wieder Spielzeiten gehabt, in denen sie wirklich aufhorchen ließen. Diese Dynamik aus oder diese Kombination aus einer soliden Defensive, teilweise auch mit den Ukrainern, mit den Osteuropäern und dann in der Offensive ein paar kreative Freigeister aus Südamerika. In der Vergangenheit waren es unter anderem Mkhitaryan, der zwar kein Südamerikaner ist, aber ein offensiver Freigeist. Dann hat sie Douglas Costa, jetzt immer noch mit Tyson, mit Fred, sehr technisch starke Spieler im Mittelfeld oder in der Offensive. Das ist eine Mannschaft, die auf jeden Fall jedem Gegner wehtun kann, eine Mannschaft, die auch der Roma wehtun kann. Was aber für mich auch ein Faktor ist, dass es natürlich in Osteuropa immer eine unheimlich lange Winterpause ist und Donetsk gerade am Wochenende erst die erste Spiel absolviert hat. Zwar 5-0 gegen Odessa gewonnen, aber das ist natürlich kein Gegner, den man mit der Roma jetzt vergleichen sollte. Natürlich ist ein Sieg Pflicht für Donetsk und ich traue ihnen tatsächlich auch zu Hause zu gewinnen, aber A, traue ich ihnen nicht zu, die Null zu halten und B, ist die Roma jetzt wieder ein bisschen im Kommen nach einem Zwischentief, hat jetzt 2-0 gegen Udine gewonnen, dreht ein bisschen auf, auch die Spieler, die in der Hinrunde ein bisschen eher als Ergänzungsspieler zu sehen waren, wie Cengiz Ünder, der jetzt am Wochenende wieder ein herrliches Tor geschossen hat. Also konnten Dzeko halten, haben Konkurrenzkampf, die Möglichkeiten von der Bank sind vorhanden. Und die Roma darf man ja auch nicht vergessen, hat auch eine gute Gruppenphase gespielt, wurde vor Atletico und Chelsea Gruppensieger, hat ein sehr kompaktes Mittelfeld, das gerade auch gegen die Offensive von Donetsk sehr wichtig sein könnte. Und hat die internationale Erfahrung, die wir bei Donetsk angesprochen haben, die besteht bei der Roma natürlich genauso.
Vor allen Dingen natürlich Edin Dzeko, einer, Christoph, den man auf jeden Fall auf der Rechnung haben muss.
Ja, definitiv. Dzeko hat ja auch nach wie vor einiges drauf und ist nach wie vor einer der besten Stürmer der Serie A. In dieser Saison tut er sich noch ein bisschen schwer, aber letztes Jahr wurde er auch Torschützenkönig. Und gerade gegen den doch eher schwachen Keeper Pjatov, der bei Donetsk im Tor steht, ist ihm sicherlich ein Tor zuzutrauen. Und ich glaube, genau da liegt auch die Chance, dass Donetsk hinten nicht so wahnsinnig stabil ist, eben ob des wirklich schwachen Keepers. Die Roma hat zudem sehr, sehr schnelle Außen mit El-Sharawi und womöglich Ünde. Und das kann ihnen sicherlich entgegenkommen, vor allem, weil sie ja selbst auch eine relativ starke Defensive haben. Zuletzt ein paar Wackler drin gehabt, aber lange Zeit auch die beste Defensive der Liga gestellt. Von daher denke ich, dass die Roma klar im Vorteil ist und das Spiel für sich entscheiden sollte.
Auch weil, Manu, die Mittelfeldzentrale bei der Roma einfach bärenstark ist.
Ja, Nainggolan, De Rossi, Strootmann, auch der junge Pellegrini, das ist ja in Italien mit das Beste. Auch wenn De Rossi natürlich jetzt schon mittlerweile in solides Alter gekommen ist, aber dirigieren kann er immer noch, die für die Balance sorgen kann er immer noch. Und ja, Donetsk hat legt etwas mehr Wert auf Dynamik, hat den jungen Kovalenko, für mich ein sehr interessanter Spieler. Fred, ja, der mit Manchester City in Verbindung gebracht wird, aber ich denke, da ist einfach A, die individuelle Qualität noch ein bisschen höher bei der Roma und B, auch die Erfahrung da gerade im Mittelfeld, das für mich mitentscheidend sein wird.
Und das schlägt sich aus deiner Sicht in welchem Ergebnis nieder?
Also ich kann mir gut vorstellen, dass es hier im Gegensatz zu dem Spiel in London doch relativ torreich wird. 1-2 oder vielleicht ein 2-2, je nachdem. Aber ich würde eher auf 1-2 gehen.
Christoph, gehst du mit?
Ja, ich würde tatsächlich auch mit dem 1-2 gehen. Klingt für mich sehr realistisch. Ich glaube schon, dass Donetsk ein Tor gelingen kann. Aber ich glaube nicht, dass sie einen Sieg davon tragen werden.
Und dann schauen wir noch auf das letzte Spiel, was dann parallel zu diesem Duell zwischen Donetsk und der Roma ausgetragen wird. Sevilla gegen Manchester United, das auch am Mittwoch um 20.45 Uhr der fünfte der spanischen Liga. Sevilla trifft also auf den ärgsten Verfolger momentan von Manchester City in der Premier League. Aber obwohl Manchester United ärgster Verfolger von City ist, was ja auch bei 16 Punkten Rückstand auch immer ein bisschen wie Hohn klingt, muss man sagen, bei Manchester United läuft es in den letzten Wochen nicht besonders gut. 2 Niederlagen in den letzten 3 Spielen in der heimischen Liga. 0-2 gegen Tottenham verloren. Auch noch ein Duell gegen eine Spitzenmannschaft. Und dann vor allen Dingen auch diese 0-1 Niederlage gegen Newcastle. Die hat doch ein bisschen am Selbstvertrauen genagt und auch so ein paar Fragezeichen, Christoph, auch in Richtung José Mourinho auftreten lassen. Warum kriegt er das nicht hin, alles aus seiner Mannschaft rauszuholen?
Ich glaube, dass oftmals die Ausrichtung der Mannschaft nicht wirklich den eigenen Stärken entgegenkommt. Wenn man sich die Offensive mal anguckt und auch das Mittelfeld, dann ist man ja auch geneigt zu sagen, dass es wirklich eine sehr, sehr offensiv starke Mannschaft ist mit großer individueller Qualität, die eigentlich jeden Gegner auseinanderziehen müsste. Aber de facto ist es oft sehr, sehr bieder im Spiel. Es geht sehr viel über Einzelaktionen ohne großes Kombinationsspiel. Da bin ich auch sehr, sehr enttäuscht, immer wenn ich mir United angucke. Ich glaube, da könnte man wesentlich mehr draus machen, aber ich glaube, dass da auch die Kaderzusammenstellung nicht ganz optimal ist. Ja gut, das Thema um Pogba ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, aber ich habe immer das Gefühl, dass man ihm auch nicht die Freiheiten gibt, sich richtig zu entfalten. Matic neben ihm ist zwar defensiv stark, ihm fehlen aber die kreativen Momente und auf der 10 ist kein wirklich kreativer Spieler, so dass man ihn da auch in eine Rolle zwängt, die er nicht so richtig ausfüllen kann. Von daher glaube ich auch, dass der Transfer von Alexis Sanchez nicht unbedingt die Lücke gefüllt hat, die offen war. Da bin ich wirklich nicht überzeugt. Und deshalb sehe ich auch eine gewisse Unwucht im Spiel von Manchester United.
Eine Lücke, die gefüllt werden musste, wenn man es so ausdrücken will, bei Sevilla auch auf der Trainerposition. Die Krebserkrankung von Trainer Berizzo, die hat für ein Umdenken bzw. eine Umpositionierung auf der Bank sorgen müssen. Vincenzo Montella ist mittlerweile Trainer in Sevilla. Das ist eine ganz bewegende, ganz traurige Geschichte um Berizzo.
Ja, vor allen Dingen war es ein sehr, sehr unsauberer Abgang, aber da kann man sicherlich beide Seiten irgendwo verstehen. Es war sicherlich sehr, sehr unschön das Ende, aber wollen wir auch gar nicht viel mehr Worte verlieren. Seit Montella da ist, läuft es wieder ein bisschen besser. Sevilla spielt dennoch in der Liga eine relativ enttäuschende Saison, trotz des 5. Platzes. Auch oft sehr uninspirierte Auftritte gehabt, trotz der zumindest nominell relativ stark besetzten Mannschaft. Da ist noch einiges an Luft nach oben, aber gerade in den Pokalspielen oder in den Pokalwettbewerben ist Sevilla immer sehr, sehr gut dabei und immer sehr gefährlich. In der Copa del Rey sind sie zum Beispiel wieder ins Finale vorgedrungen und auch in der Champions League stehen sie ja, wie wir gerade wissen, im Achtelfinale. Daher sind sie auf keinen Fall zu unterschätzen, sind sehr gefährlich. In der Champions League hat sich gerade Wissam Ben Yedder mit 6 Toren in 6 Spielen hervorgehoben. In der Liga war zuletzt Pablo Sarabia sehr, sehr stark. Da ist schon einiges an Potenzial da und wie gesagt, in Pokalwettbewerben sollte man Sevilla niemals unterschätzen.
Also da haben sie immer auf jeden Fall noch was in petto, auch gegen Manchester United, Manuel. Da müssen wir gleich mal, aber die Frage nach dem Ergebnis stelle ich gleich. Ich bleibe vorher nochmal bei der Personalsituation und den vielen Themen, die da in Manchester gerade kreisen und die ja auch dann außerhalb der Premier League für Wirbel gesorgt haben. Die Rückkehr oder die Verpflichtung von Alexis Sanchez hat noch nicht ganz so funktioniert, wie sich José Mourinho das vielleicht vorgestellt hat. Wie viel Zeit braucht der, um in die Mannschaft richtig reinzufinden?
Das ist ganz schwer. Natürlich, um die Automatismen zu generieren, das braucht natürlich einen Augenblick. Ich denke aber, Alexis ist halt so ein Spieler, der kann in einem Spiel nur plötzlich für eine Entscheidung sorgen. Es ist ja bei Arsenal auch häufig der Fall gewesen, dass er ja ein bisschen isoliert wirkt und sich ein bisschen zu häufig festgerannt hat und vieles nicht funktioniert, aber plötzlich hat er dann einen genialen Augenblick, schießt das Tor oder bereitet eins vor. Und genau das ist es, glaube ich, was Mourinho bei ihm jetzt gerade herauskitzeln will, dass er eben für die entscheidenden Tore sorgt, dass er eben mit einer Aktion ein Spiel entscheiden kann. Aber das ist, wie Christoph eben schon angesprochen hat, das ist bei Sevilla eben auch der Punkt. Es ist eine Pokalmannschaft, es ist eine Mannschaft, die auch in der Champions League aus nichts urplötzlich ein Tor erzielen kann. Und genau deswegen ist das für mich eines der offensten Spiele hier diese Woche.
Trotzdem kann ich dir einen Tipp nicht ersparen.
Ja, also ich bin von 1-1 bis 2-1 oder 1-2 ist alles möglich, aber es wird auf jeden Fall eng, würde ich sagen. Also ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, dass Sevilla das Heimspiel zumindest nicht verliert.
Christoph, du hast eben gesagt, Pokalmannschaft, da kann natürlich alles passieren. Würdest du da mitgehen oder glaubst du, dass da sogar noch mehr passieren kann?
Ich traue Sevilla einen Sieg absolut zu. Also ich bin da relativ überzeugt davon, dass sie ein sehr, sehr gutes Spiel abliefern werden und ich würde auf ein 2-1 tippen.
Also ein Sieg nur in diesem Spiel oder insgesamt sogar auch fürs Rückspiel gegen Manchester?
Puh, das ist zum jetzigen Zeitpunkt echt schwer zu sagen. Ich würde Sevilla das Weiterkommen zutrauen, auch weil ich von United so wenig überzeugt bin, aber United hat schon viel Qualität, also jetzt vor dem Hinspiel ist es sehr, sehr schwierig zu sagen. Also ich traue es ihnen grundsätzlich zu, aber ich würde mich da nicht festlegen wollen.
Dann erspare ich dir da genaueren Tipp fürs Rückspiel. Frag das dann nochmal ab, wenn wir auf das Rückspiel vorausblicken hier bei 90plus und R auf meinsportradio.de. Aber das war's noch nicht. Wir haben die Champions League zwar abgehakt, aber die Europa League, die ist ja noch Thema bei uns. Und die Auftritte von Leipzig gegen Napoli und Atalanta gegen den BVB noch Thema gleich hier bei uns in der Sendung.
Batman hat Robin. Sherlock Holmes hat Dr. Watson. Und meinsportradio.de hat dich. Werde Praktikant bei meinsportradio.de.
Hi, hier ist Julia aus der meinsportradio.de Redaktion. Hast du Lust, mal hinter unsere Kulissen zu blicken? Dann bewirb dich jetzt als Praktikant in unserer Redaktion in Potsdam. Was dich erwartet? Viel Sport, dann noch Sport und zum Schluss noch ein bisschen Sport. Außerdem wirkst du aktiv bei der Programmgestaltung mit. Du solltest volljährig sowie sportaffin sein und aus der Region Berlin-Brandenburg kommen. Nähere Infos findest du auf www.meinsportradio.de.
Bewirb dich jetzt und werde Praktikant bei meinsportradio.de.
90 plus on air auf meinsportradio.de. Wir schauen auf die Europa League aus deutscher Sicht voraus, schauen zunächst mal auf die Partie zwischen Leipzig und Napoli. Das Rückspiel nach dem 3-1 Sieg von Leipzig in Neapel. Dort hatte man gewonnen, sich eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeitet. Manuel, das 3-1. Viele haben gemeckert hinterher über die Einstellung, mit der Napoli auf den Platz gegangen ist. Haben die diese Europa League nicht ernst genommen?
Das haben wir ja letzte Woche schon besprochen, dass es genau die entscheidende Frage sein wird. Wie oft wird Sarri rotieren? Weil er hat in der Liga nicht so viele Rotationsmöglichkeiten, weil der Kader einfach noch nicht so viel hergibt. Der Kader ist insgesamt gut, die erste Mannschaft ist wunderbar, aber auf den Rotationspositionen, da fehlt es noch ein bisschen und die haben die Chance, das erste Mal seit 1989 oder 1990, ich glaube 1990, den Scudetto zu gewinnen. Und das ist halt was, wo man in Neapel jetzt offensichtlich mehr Wert drauf legt, weil Europa League-Titel ist zwar ganz nett und man kann sich für die Champions League qualifizieren, aber das tut man in der Liga ja sowieso. Und ja, da ist ein erbitterter Kampf mit Juventus Turin um die Meisterschaft und ich denke, das genießt Priorität. Das hat man bei der Aufstellung letzte Woche gesehen. Die Einstellung, ich glaube, war gerade am Anfang ganz okay. Also Neapel hat schon versucht, das typische Spiel aufzuziehen, aber wenn hier und da so ein paar Spieler fehlen, vorne zum Beispiel Mertens und Insigne draußen sitzen, gut, Mertens, einer von beiden war gelb gesperrt, aber trotz allem, ja, finde ich, dass Neapel das am Anfang gar nicht so schlecht gemacht hat. Leipzig hat aber im Prinzip einfach, ja, mehr Dynamik auf dem Platz gehabt, war eingespielter und hat auch mehr Wille am Ende gezeigt, hat die Angriffe, die Konter dann auch ziemlich gut zu Ende gespielt, gerade zum 1-3, der Konter war für mich sehr, sehr gut, dementsprechend war ein verdienter Sieg, aber ja, man sah jetzt halt die Prioritätensetzung bei Neapel und das wird sich, glaube ich, im Rückspiel auch nicht ändern, da wird wieder 5-6 Mal rotiert.
Ist das jetzt auch, Christoph, so ein bisschen der Lernprozess, der bei Leipzig nach der Champions League eingesetzt hat, dass man so anders auftritt, auch europäisch, auch wenn, klar, die Voraussetzung mit Napoli als Gegner dann vielleicht auch ein bisschen in die Karten gespielt haben?
Das kann man vielleicht schon so sagen, ja. Ich war auch sehr beeindruckt, wie reif Leipzig tatsächlich mit dem Rückstand umgegangen ist. Sie sind nicht in Hektik verfallen, haben ihr Spiel gut weitergespielt, sind schnell, das kam ihnen natürlich auch entgegen, schnell zum Anschluss oder zum Ausgleich gekommen und haben es danach aber auch sehr souverän weitergespielt. Also das muss man ihnen lassen, gegen eine ja deutlich durchrotierte Napoli-Mannschaft nie die Ruhe verloren, nie die Ordnung verloren, gute Treffer erzielt, also da kann man ihnen gar nichts vorwerfen und man muss auch bei aller Kritik an Napoli wirklich viel, viel Lob für Leipzig überlassen.
Viel Lob für Leipzig, auch nach dem Spiel, Manuel, was glaubst du, wie geht's aus im Rückspiel? Anbrennen wird da sicherlich nichts mehr.
Ja, das denke ich auch. Es kommt halt ganz drauf an, wie Leipzig in das Spiel reingeht, ob sie erstmal die Defensive stabilisieren wollen, ob sie erstmal ein bisschen lauern oder ob sie aggressiv zu Werk gehen, weil wenn sie aggressiv zu Werk gehen, wovon ich ausgehe, besteht natürlich trotzdem die Gefahr, dass Neapel mit den schnellen Offensivspielern, die sie auch in der Hinterhand haben, ein Tor schießt. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwas anbrennt. Ich würde auf ein 2-1 oder 1-1 tippen. Ich denke, wenn Leipzig in Führung geht, ist die Sache eh so gut wie erledigt.
Christoph?
Ich denke mal auch, dass Leipzig auf jeden Fall aggressiv spielen wird. Ich meine, einen wirklichen Plan B haben sie ja nicht unbedingt und wollen sie auch nicht. Von daher glaube ich schon, dass sie auf Sieg gehen werden. Und ich glaube auch, dass sie es schaffen. Ich tippe auf ein 2-1 für Leipzig.
Dann gucken wir mal auf den BVB, der ja zu Hause dieses Hinspiel gegen Atalanta mit 3-2 gewonnen hat. Sieg, das ist auf jeden Fall immer wichtig. Die Chance aufs Weiterkommen natürlich damit auch gegeben. Aber Christoph, ein 3-2 heißt auch 2 Auswärtstore kassiert. Von daher trügerische Sicherheit.
Ja, vor allem auch sehr, sehr unnötig. Also wenn ich an das, ich glaube, das erste Tor, wo Toljan sich sehr tollpatschig angestellt hat, vom Treffer von Iličić, das war echt ein bisschen dürftig. Da ist jetzt eine große Gefahr. Ich meine, ein Tor würde erstmal Bergamo reichen, eine 1-0. Und darin werden sie sicherlich auch ihre Chance sehen. Von daher wird Dortmund sich auf jeden Fall sehr, sehr mühen müssen und kein leichtes Spiel vorfinden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es gefährlich wird, auch weil Dortmund jetzt mich zum Beispiel auch gegen Gladbach nicht besonders überzeugt hat. Ich glaube schon, dass es ein sehr, sehr heißes Spiel wird.
Das nicht überzeugende bei Dortmund, das ist ja auch ein Thema, das sich in den letzten Wochen immer wieder ja durch die Gazetten auch gezogen hat, obwohl die Erfolge ja durchaus da sind bei Dortmund, also zumindest die Punkte lassen sich ja durchaus sehen, aber so die Spielweise, die überzeugt nicht und deshalb ist auch die Frage, ob denn Peter Stöger länger noch da Trainer sein wird über die Saison hinaus, ja auch noch nicht geklärt und immer noch Gegenstand von Diskussion. Manu, wie wichtig ist denn jetzt für diese Frage auch das Weiterkommen in der Europa League?
Das spielt natürlich eine Rolle, gerade weil Dortmund jetzt in den letzten Wochen mehrfach angekündigt hat, dass sie internationale Ambitionen haben, dass sie in dem Wettbewerb weit kommen wollen, dass sie sich nicht nur auf die Bundesliga konzentrieren. Denn solchen Worten muss man dann auch Taten folgen lassen. Im Moment ist ein leichter Aufschwung bei Dortmund zu sehen. Also die Resultate, wie du ja schon sagst, die stimmen schon länger einigermaßen. Fußballerisch, ja, ist natürlich noch viel Luft nach oben, aber gegen Atalanta im Hinspiel, fand ich, hat man eine gute Reaktion gezeigt, nachdem man das 1-2 kassiert hat. Hat sich dann nicht komplett demoralisieren lassen, hat meiner Meinung nach in Gladbach kein gutes Spiel gemacht, aber Der Wille war da, der Einsatz war da und die Effizienz war da. Sie hatten eine Riesenchance und zwei gute und haben daraus das Tor gemacht, das zum Sieg gereicht hat. Natürlich ohne Bürki und ohne die vielen Klärungsaktionen von Akanji beispielsweise wäre das Spiel vielleicht auch anders ausgegangen, aber sie nehmen eben die drei Punkte mit. Sie nehmen die drei Punkte mit nach Bergamo. Was für mich am Donnerstag auch ausschlaggebend ist, ist, glaube ich, wie es in der Personalsituation aussieht. Also Pulisic hat einen Schlag auf den Fuß bekommen, hat jetzt heute nicht trainiert. Bislang heißt es, es ist eine Vorsichtsmaßnahme, also da muss man mal abwarten, ob er spielen kann. Marco Reus hat auch nach dem Spiel im Interview gesagt, dass er natürlich nach 8 Monaten, die er raus war, jetzt 3 Spiele in einer Woche gemacht hat und er das schon merkt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Reus beispielsweise in Bergamo, weil auch trotz des Ergebnisses von 3-2 ja immer die Gefahr einer Verlängerung besteht, dass er vielleicht eher als Joker eingesetzt wird. Was für meiner Ansicht nach für Dortmund spricht, ist, dass sie in den letzten Wochen eigentlich immer getroffen haben und dass Atalanta zwar eine sehr unangenehme und auch eine sehr gute Mannschaft ist, aber es ist einfach keine Mannschaft, die die Spiele hoch gewinnt. Also dementsprechend sehe ich da zwar ein knappes Spiel und auch durchaus die Gefahr, dass Dortmund ausscheiden kann, aber klare Angelegenheit für Atalanta wird das auf keinen Fall. Und ich denke, gerade wenn beispielsweise ein Reus auf der Bank sitzt, hat Dortmund doch nochmal einen Pfund, dass sie nachlegen können. Und dann sehe ich die Karten eigentlich ganz offen gemischt bis jetzt.
Für welches Ergebnis?
Also ich würde auf ein 1-1 tippen in Bergamo und damit ist dann Dortmund weiter.
Damit wird die Nummer gegessen, Christoph. 1-1 oder doch ein anderes Ergebnis?
1-1 kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube nicht, dass Dortmund da großen Hurra-Fußball zeigen wird. Atalanta wird sicherlich gut gegenhalten, wird versuchen, irgendwie die Chance zu sehen. Vor allem auch ein 2-1 würde ja auch reichen. Von daher dürfte es ein sehr, sehr spannendes Spiel werden. Aber ich glaube auch schon, dass der BVB sich durchsetzen wird, einfach aufgrund der höheren Qualität.
Also werden wir verfolgen. Donnerstag dann das Ganze, erst Leipzig-Napoli um 19 Uhr und dann Atalanta gegen den BVB 21.05 Uhr. Das Ganze wird dann in den entsprechenden TV-Sendern live zu verfolgen sein und ihr hört natürlich auch über die Ergebnisse hier bei uns auf meinsportradio.de alles, was wichtig ist und könnt es nachlesen bei den Kollegen von 90plus, selbstverständlich auch das. Da solltet ihr sowieso unbedingt auf der Webseite vorbeischauen. Manuel Behlert, Christoph Albers und ihre Kollegen, die sind für euch am Ball, haben alles Wissenswerte aus den europäischen Top-Ligen für euch und immer montags bzw. vor Champions League spielen oder auch donnerstags vor den europäischen Liga-Wochenenden. Da gibt's ja bei uns dann auch noch hier Podcasts mit den Kollegen von 90plus auf meinsportradio.de. Das Ganze heißt 90plus und R und ihr hört's am besten bei uns auf der Webseite bei iTunes oder mit der meinsportradio.de App für iOS und Android. Die gibt es kostenlos in den entsprechenden Stores. Vielen Dank an Manuel Behlert und Christoph Albers.
Der DHB-Pokal auf meinsportradio.de. Live das Viertelfinale zwischen dem deutschen Meister Rhein-Neckar-Löwen und dem SC DHFK Leipzig. Am 6. März ab 19 Uhr auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.